HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Seit es Corona gibt, sind die Menschen sehr, sehr ängstlich geworden. Wir haben gerade vor uns ganz besonders viel Angst, weil wir auf der Straße leben.
Viele Obdachloseneinrichtungen werden geschlossen. Ja, irgendwie ist es sehr, sehr hart geworden.
Wir sehen alle, dass die Straßen leerer werden. Und die Menschen, die zum Beispiel auf der Straße sitzen und ein Becherchen vor sich haben, die Becherchen bleiben leer.
Sozialarbeit ist Beziehungsarbeit. Diese kann so im Moment nicht stattfinden. Die Menschen erfahren nicht mehr die Ansprache, die sie gerade in dieser Krise brauchen.
Fehlende Kinderbetreuung, finanzielle Existenzängste, die Aufforderung, zu Hause zu bleiben. Wir haben in der Praxis schon gestiegene Anfragen von Frauen, die Unterstützung brauchen, weil sie von Gewalt betroffen sind.
Wir fordern, dass sie aber insbesondere Geflüchtete und Leute ohne Papiere einen uneingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben.
Es sind gerade die älteren Menschen, die Sorge haben, dass sie immer mehr sozial isoliert werden. Wenn man davon spricht, man soll die Sozialkontakte einschränken, dann haben sie die Befürchtung, dass sie noch mehr alleine sind.
Das ist, was eine Epidemie uns zeigt. Wie verwundbar wir alle sind, wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhalten anderer.
In Spanien sind Medizineinheiten des Militärs in Altenheime gegangen, um dort zu desinfizieren. Was sie dort vorfanden, war das Grauen. Hilflose Menschen, die vom Pflegepersonal verlassen waren, manche der Alten waren bereits tot. So etwas bleibt uns hierzulande hoffentlich erspart. Aber wann finden wir in Deutschland den ersten Toten auf einer Parkbank? Oder ist für die Obdachlosen, von denen eben schon zu hören war, in Zeiten von Corona doch irgendwie gesorgt? Und was ist mit denen, die jetzt ganz allein sind und auch allein bleiben sollen? Wer behandelt den Corona-Blues? Und wer bringt die auseinander, die jetzt auf engem Raum zusammenhocken und sich nicht mehr riechen können und wollen? Wer behandelt die daraus gerne folgende häusliche Gewalt? Wer kümmert sich also um die Schwächeren in unserer Gesellschaft, wenn alle die Krise haben, sie aber die Schwächeren härter trifft? Die Verwundbaren, wenn die Gesellschaft nicht mehr schützt. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Viele von uns lernen in diesen Tagen, wie Homeoffice geht und dass das Arbeiten von zu Hause aus nicht unbedingt entspannter ist als sonst, schon gar nicht, wenn die Kinder nebenbei auch noch betreut werden wollen. Was aber ist mit denen, die solchen Stress gar nicht haben, weil sie zu Hause gar niemanden haben, der ihn verursachen könnte? Was geschieht eigentlich, wenn die sogenannten sozialen Netzwerke der einzige Kontaktweg werden zur Welt da draußen? Wobei, da draußen ist diese Welt ja eigentlich auch nicht.
Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte heute über das Thema sprechen, wie bekommt man seine Angst oder seine Panik in den Griff, weil ich da jetzt auch ein paar Fragen bekommen habe.
So beginnt das YouTube-Video der Psychologin Nadja Hirsch, in dem sie Hilfe zur mentalen Gesundheit anbietet. Den Hinweis auf ihr Angebot hat sie via Twitter unter dem Hashtag Corona-Angst verbreitet. Dort findet sich neben lustigen Beiträgen zur allgemeinen Erheiterung, wie Videos von dem auf Balkon singenden ItalienerInnen oder Pinguinen, die in geschlossenen Zoos noch frei herumlaufen dürfen, auch sehr ernstzunehmende Tweets.
Habe gerade auf einer Seite, der ich normalerweise vertraue, gelesen, dass laut einer Simulation die ganze Corona-Scheiße alle 5 Monate von vorne losgeht. Ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch, weil ich Angst habe, dass das jetzt gerade für immer unser neuer Alltag bleibt.
Ich habe keine Corona-Angst, sondern davor, jetzt so viel allein mit meinen Gefühlen zu Hause zu sein.
Es ist normal, sich während einer Krise traurig, gestresst, verwirrt, verängstigt oder wütend zu fühlen, schreibt die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Homepage und gibt dort Tipps zur aktuellen Stressbewältigung. Der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow rät, mit der jetzigen Angst haushalten zu lernen und sich so irgendwann an die aktuelle Situation zu gewöhnen. Aber was ist mit den Menschen, die diese Kapazität nicht haben, die psychisch erkrankt sind, sich jetzt zu Hause noch isolierter fühlen? Aus psychologischer Sicht sei eine Ausgangssperre und ein Kontaktverbot besonders für diese Menschen eine besondere Herausforderung, sagen Psychologen. Ein zu starker Fokus aufs Negative füttere zum Beispiel Ängste und Depressionen. Eine Möglichkeit, sich abzulenken, bietet manchen von ihnen das Netz. Nach draußen kommunizieren, gehört werden und nicht alleine sein in Social Media.
Da ich oft einsam bin, wer Lust hat, mit mir mal zu quatschen, Discord, Skype, Telefon, Sprachnachrichten, antworte bitte hierauf.
Meine Psyche ist jetzt schon am Arsch wegen der Isolation und ich darf gar nicht mehr zur Arbeit gehen bis zum 19.04. Was sagt ihr?
Bin seit 4 Uhr wach und nur am Weinen. Es geht jetzt seit Samstag jeden Tag so. Die Angst, die Ungewissheit, die Einsamkeit kommen gerade alle zusammen und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll.
In Zeiten des sogenannten Social Distancing finden sich auf Twitter, Instagram und Co. neben Informationen und Appellen, zu Hause zu bleiben, auch viele Corona-Fallberichte von Krankheitsverläufen unterschiedlichster Menschen. Geschichten von Angehörigen, Freunden oder den SchreiberInnen selbst. Bei manchen schürt das wieder neue Ängste. Ein Teufelskreis, vor dem kürzlich auch der Psychiater Oliver Diersen warnte. Auf Twitter.
Ich lese derzeit viele Fallberichte von Covid-19-Fällen aus Krankenhaus, Praxis, Rettungswagen. Den Kolleginnen und Kollegen dort gilt mein größter Respekt. Dennoch meine Bitte, seid achtsam mit euren Fallberichten.
Aditya Haruna war das über die Corona-Angst und den Umgang damit. David Daniel Ebert am Telefon, Professor für Psychologie an der Freien Universität Amsterdam und Leiter der interdisziplinären Forschungseinheit Protect Lab an der Uni Erlangen-Nürnberg und auch wissenschaftlicher Leiter von hellobetter.de. Guten Tag.
Hallo.
Sie entwickeln am Protect Lab Internetanwendungen und Apps für Gesundheitsinterventionen in psychischen Stresssituationen und bieten aktuell bei hellobetter.de auch eine Corona-Hotline zur psychologischen Versorgung in der Krise an. Wie funktioniert die?
Grundsätzlich haben wir seit letzten Freitag live. Wir bieten psychologischen Ersteunterstützung momentan von 9 bis 18 Uhr an, wo bundesweit kostenfrei sich irgendwie Betroffene melden können und mit unserem Psychologen und Psychotherapeuten erstmal irgendwie sprechen können, um erstmal Entlastung zu erfahren, ihre Sorgen loszuwerden und vielleicht einfach auch gemeinsam kurzfristig Strategien zu entwickeln, was man jetzt im Alltag tun kann oder auch schauen, wie man denn jetzt weiterführende Hilfe finden kann.
Das ist telefonisch erstmal, so eine Ersthilfe telefonisch sozusagen.
Genau, das ist eine Ersthilfe telefonisch. Wir machen ansonsten auch ganz viel digital. Das ist das, worauf wir spezialisiert sind. Seit 10 Jahren beforschen wir, wie man jetzt so digitale Online-Trainings oder sogar Online-Therapien dazu nutzen kann, Betroffenen bei der Bewältigung psychischer Beschwerden zu unterstützen. Und die Erfahrung zeigt, dass das irgendwie ganz gut funktioniert.
Also das Protect Lab untersucht ja auch die Wirksamkeit von Gesundheitsinterventionen via Internet oder Handy-App. Was haben Sie da für Ergebnisse?
Also wir führen solche Studien durch, wie man auch Medikamente untersucht, indem man so randomisiert kontrollierte Studien macht, wo man die zufällig zuweist auf eine neue Behandlungsform und eine alte und dann schaut man, wie die sich verlaufen. Und da finden wir, dass wir für die meisten Erkrankungsbilder oder Störungsbereiche, die wir uns irgendwie anschauen, dass wir da enorm große Effekte finden, die oft sogar vergleichbar sind mit den Effekten, die wir üblicherweise von Psychotherapie oder auch von Medikamenten kennen.
Auch wenn es um solche Trainings geht, also reine Internetanwendungen oder reine Handy-Apps?
Da muss man unterscheiden, zunächst zwischen Internetanwendungen und Handy-Apps. Die wirklich guten Befunde gibt es für Internetanwendungen. Die sind in der Regel aufgebaut, dass man meist einmal die Woche eine bestimmte Lektion durcharbeitet. Dann gibt es Video, da gibt es Quizzes, da wird Leuten psychologische Strategien beigebracht. Zwischen den Lektionen versuchen die Teilnehmer dann die Strategien im Alltag anzuwenden und berichten dann wieder in der nächsten Lektion davon. Meistens sind die auch noch begleitet, bei uns zumindest, durch einen Psychologe, der da im Hintergrund draufschaut und schaut, werden die Übungen richtig angewandt, motiviert dran zu bleiben und schaut, dass die Leute sich nicht irgendwie zu viel vornehmen. Und da gibt es deutliche Unterschiede, ob das halt so reine Selbsthilfeangebote sind, wie irgendwie so eine App, oder ob das wirklich so ein strukturiertes Programm ist, wo auch noch ein Psychologe draufschaut.
Eine Psychoanalytikerin aus meinem Bekanntenkreis arbeitet jetzt auch von zu Hause aus via Telefon und berichtet, dass das sehr gut funktionieren würde. Aber das ist ja das direkte Gespräch von Mensch zu Mensch, also von Klientin zur Psychoanalytikerin. Mit einer Internetanwendung kann ich mich ja nicht unterhalten. Ist das nicht ein Unterschied?
Genau, das ist ein sehr großer Unterschied. Und da muss man sich auch, also die Angebote, die wir entwickeln, ist so die Idee, wir wissen, dass der Großteil der Betroffenen, die psychische Beschwerden oder sogar eine psychische Erkrankung haben, gar nicht in Kontakt mit dem Gesundheitswesen sind. 81% derjenigen, die im letzten Jahr die Kriterien für eine psychische Störung erfüllt haben, waren nicht im Kontakt mit dem Gesundheitswesen. Und vielfach ist es so, dass selbst die, die im Kontakt sind, dauert es oft Jahre, bis sie diesen Schritt gehen. Und da ist bei uns die Idee, beziehungsweise wir wissen aus der Forschung, dass wenn wir die befragen, warum die nicht in den Behandlungen sind, dann liegt es meistens nicht irgendwie an den Wartezeiten oder dass kein Platz verfügbar ist. Ja, das ist ein großes Problem. Aber wenn man die Leute befragt, dann ist der Grund, warum die meisten nicht in Behandlung sind, zunächst, hey, ich muss meine Probleme selber lösen. Ja, wir möchten Herr unseres eigenen Lebens sein. Darauf bauen wir auf. und schauen, wenn wir so evidenzbasierte Strategien, was wir wissen, was gut funktioniert, und das versuchen wir den Leuten beizubringen, so selber im Alltag ihre Beschwerden zu bewältigen.
Also sozusagen Webinare, ja, also Seminare im Internet.
Genau, nur in Webinaren ist da jemand, ja, der dir irgendwas erzählt, was genau du machen sollst. Das ist tatsächlich eher wie so Online-Lernmodule für psychotherapeutische Inhalte.
Das heißt, jetzt wäre das eine Chance für Leute, die Corona-Ängste haben, wie wir sie eben beschrieben bekommen haben, sich da bei Ihnen einzuklicken und dann mal was Grundsätzliches für sich selbst zu tun und zu lernen.
Genau, wir sind sogar gerade dabei, ne? Wir haben für ganz viele Problembereiche haben die Dinge entwickelt, ob das für Depressionen ist, ob das für allgemeine Stresssymptomatik, wenn man sich einfach irgendwie belastet fühlt, über wenn man Panikgefühle hat, wenn man Schlafstörungen hat, wenn man relativ irgendwie viel trinkt. Für all die haben wir Programme, für die wir nachgewiesenermaßen zeigen konnten, dass die hochwirksam sind. Darüber hinaus machen wir aber auch irgendwie jetzt weitere kostenfreie Angebote wie diese telefonische Support-Hotline, weil manche Leute möchten auch erstmal einfach irgendwie sprechen und gar nicht so ein intensives Programm machen. Und ne, der Beitrag ging jetzt auch irgendwie viel so über Social Media, dass viele Leute alleine sind. Und das beobachten wir eben auch. Und haben wir jetzt seit letzter Woche haben wir so eine Online-Community geschaltet, die innerhalb von wenigen Tagen mehrere tausend Beiträge hat, wo Leute ihre Sorgen teilen können, sich gegenseitig darin hören können, man das loswerden kann, seine Ängste, seine Bedenken, was einen irgendwie gerade wirklich beschäftigt, und sieht, dass es anderen auch so geht. Aber dann, und das ist auch der wichtige Part, zu schauen, okay, was kann man denn jetzt konkret tun und gegenseitig Ideen teilen, wie man denn jetzt irgendwie denen begegnen kann sich über Strategien austauschen.
David Daniel Ewald, vielen Dank. Professor für Psychologie an der Freien Universität Amsterdam und Leiter des interdisziplinären Forschungsprojektes Protect Lab und, da sage ich nochmal die Internetadresse, wissenschaftlicher Leiter von hellobetter.de. Da gibt es dann auch die Corona-Hilfe. Vielen Dank. Die Verwundbaren, wenn die Gesellschaft nicht mehr schützt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und weiter geht's mit einem Gedicht. Dieses hier ist von Mascha Kalecko und liest sich wie ein Rezept gegen Einsamkeit und Verlorenheit in der Krise. Und so hat es Mascha Kalecko auch genannt. Rezept.
Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen, was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen, und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich, wie Glück. Erwarte nichts und hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiß deine Pläne. Sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten.
Mascha Kalecko, Rezept. Was passiert eigentlich in den Wohnungen, in denen jetzt nicht die Einsamen alleine sitzen, von denen wir vorhin gehört haben und sich nach Ansprache sehnen, um der Depression oder um den Ängsten zu entkommen? Was passiert da, wo Familien, die sonst die meiste Zeit des Tages getrennt voneinander leben, die Eltern am Arbeitsplatz, die Kinder in der Kita oder Schule, wo diese Familien jetzt zum alltäglichen Zusammensein gezwungen sind? Das Land, in dem die Corona-Pandemie begonnen hat und das entsprechend auch als erstes mit Quarantänemaßnahmen für alle begonnen hatte, ist bekanntlich China. Unsere Kollegen dort haben wir gebeten, doch mal nachzuhören, was in den chinesischen Wohnungen mit den Familien passiert ist in der Quarantäne. Steffen Wurzel aus Shanghai.
Offizielle Zahlen und Statistiken zum Thema gibt es nicht. Wie sehr die häusliche Gewalt in China in den vergangenen Wochen also genau zugenommen hat, könne sie nicht sagen, räumt Lin Shuang ein. Aber der Trend sei klar.
Von unserer Beobachtung her, tatsächlich ist es so, weil in der Pandemie, besonders In den vergangenen zwei Monaten wurden die meisten Familien in China aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sich so wenig wie möglich zu bewegen, erklärt die 30-Jährige. Sie engagiert sich in Shanghai mit Freundinnen und Freunden gegen häusliche Gewalt. Durch die Bewegungseinschränkungen hat der Stress in den Familien enorm zugenommen. Kinderbetreuung, Heimunterricht, zusätzlicher Aufwand im Haushalt und dazu ständig schlechte Nachrichten. Wenn Familien in so einem Umfeld eng aufeinander sitzen, dann entstehen schnell Konflikte. Die Sicherheitsbehörden aber sind damit beschäftigt, das Virus einzudämmen. Für die Bekämpfung häuslicher Gewalt und für die Betreuung der Opfer bleibt da kaum Zeit. Erst seit rund 4 Jahren gibt es in China ein Gesetz, mit dem häusliche Gewalt verfolgt und geahndet werden kann. Ein großes Bewusstsein für die Anliegen der Opfer gebe es in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt aber noch nicht, sagt Lin Shuang. In Coronavirus-Krisenzeiten sogar noch weniger als sonst. Wir hatten den Fall einer Frau aus der Stadt Shenzhen. Sie verbrachte während der Ausgangsbeschränkungen einige Tage bei ihrem Freund und er hat sie geschlagen. Als sie das bei der Polizei anzeigen wollte, wurde sie zunächst abgewimmelt, mit Verweis auf die Viruskrise. Erst als sie online über diesen Vorfall geschrieben hatte, bekam sie Aufmerksamkeit. Die Polizei entschuldigte sich bei der Frau und der Freund wurde bestraft. In den meisten chinesischen Medien spielte das Thema häusliche Gewalt während der Coronavirus-Krise in den vergangenen Wochen keine Rolle. Einige auf soziale Themen spezialisierte Online-Medien haben den Aspekt aufgegriffen. So berichtet das Nachrichtenportal Sixtone über einen Landkreis in Hubei, wo die Menschen wegen der Viruskrise fast 2 Monate lang zu Hause bleiben mussten. Die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt hätten sich dort in diesem Landkreis allein im Februar verdreifacht, wird ein pensionierter Polizist in dem Artikel zitiert. Er engagiert sich heute für eine nichtstaatliche Organisation. Die 30-jährige Lin Shuang aus Shanghai hofft, dass bei den chinesischen Behörden das Bewusstsein für häusliche Gewalt wächst, um bei künftigen, vergleichbaren Krisen besser reagieren zu können.
Steffen Wurzel aus China über den Anstieg von häuslicher Gewalt in Zeiten der Corona-Quarantäne. Und am Telefon jetzt Angela Wagner, die Geschäftsführerin der Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt. Guten Tag, Frau Wagner.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Was aus China berichtet wird, ist ziemlich genau das, was uns die Psychologen hierzulande auch prophezeien, nämlich dass die Gewalt zunimmt in den Haushalten, in denen die Menschen jetzt zusammengepfercht sind. Einfach weil man eng aufeinander hängt, vielleicht auch weil es eben schon Konflikte gibt. Da müsste jetzt eigentlich dann Ihr Frauennotruf auch frequentierter sein als in normalen Zeiten. Ist das so?
Also ich weiß nicht, wie das Hilfesystem in China aufgestellt ist. Es ist natürlich denkbar, dass die Fallzahlen hier steigen werden. Frauen melden sich auch nicht immer sofort nach einem gewalttätigen Angriff. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Es läuft alles ganz normal. Eher ist es ruhiger als sonst. Das berichten auch meine hessischen Kolleginnen. Und ich habe diese Woche in einer Telefonkonferenz mit Kolleginnen aus 10 weiteren Bundesländern gesprochen. Dort ist es ähnlich, also eher ruhig. Und es gibt im Moment hier bei uns keine erhöhten Fallzahlen.
Was heißt jetzt ruhig? Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Fallzahlen haben Sie denn täglich zum Beispiel in Frankfurt in normalen Zeiten?
Das ist ganz unterschiedlich. Das können am Tag 10 Anrufe sein, das können aber auch 5 oder mal 3 sein. Das ist sehr unterschiedlich. Und ruhig heißt eher, ja, ich würde sagen, fast eher im Moment eher zwischen 3 und 5.
Mhm. Und was erwarten Sie jetzt? Ich meine, die Psychologen haben ja doch wahrscheinlich recht mit ihrer Prognose, dass wenn man so in Quarantäne steckt und nicht richtig raus kann, wenn sich das auch noch verschärfen lässt, wie man ja in Italien und Griechenland und Frankreich sieht, was erwarten Sie dann?
Ja, im Moment gibt es sicherlich Schwierigkeiten wie sonst auch. Also es gibt immer viele Hürden für Frauen und Mädchen, sich im Hilfesystem zu melden. Manchmal trauen sie sich nicht anzurufen, zum Beispiel, weil sie denken, die Beratungsstellen erstatten Anzeige, was sie natürlich nicht tun. Oder aber, dass sie denken, das, was sie erlebt haben, ist nicht relevant genug. Oder weil sie sich schämen oder weil sie befürchten, dass sie Vorwürfe hören. Und im Moment ist sicherlich auch noch mal schwieriger, wenn alle zu Hause sind, dann in Ruhe telefonieren zu können. Es haben ja sehr viele Beratungsstellen die Beratung auf telefonische Beratung umgestellt. Und dann muss man natürlich eine Lücke finden, wann kann ich zu Hause telefonieren, so dass mir, also dass ich Ruhe habe, einmal auch wenn zum Beispiel die Kinder zu Hause sind, aber auch, dass der Mann, der vielleicht der Gewalttäter ist, eben nicht zuhören kann. Und da müssen Möglichkeiten gefunden werden, aber alle gehen irgendwann mal raus zum Einkaufen oder einfach mal um Luft zu schnappen und dann findet sich sicherlich die Möglichkeit. Und telefonische Beratungen können auch immer so gelegt werden, wie es für die Frauen passt.
Das heißt, die können sich einfach melden und mit ihnen dann auch was ausmachen für ein längeres Gespräch.
So ist es, ganz genau.
Gut. Ja, das ist einleuchtend, dass wenn alle zu Hause sind, es keinen freien Raum gibt, dass man erstmal raus muss und ein Handy haben muss und so weiter, um dann anrufen zu können und in Ruhe überhaupt telefonieren zu können. Aber was glauben Sie denn, wenn das jetzt noch weitergeht mit der Quarantänezeit und wenn es vielleicht auch noch verschärft wird, wie es dann wird?
Es wird ja immer wieder darüber diskutiert oder gesprochen, was passiert, wenn eine massive Ausgangssperre greifen würde, kommen dann die Frauen nicht mehr an die Hilfeangebote. Ich habe schon gesagt, es ist auf telefonische Beratung umgestellt. Und das andere ist, selbst wenn es zu strikteren Ausgangsregelungen kommen würde, so dürfen doch Menschen, die Hilfe brauchen, also auch Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, selbstverständlich aus der Wohnung gehen, um sich zum Beispiel an die Polizei zu wenden.
Das ist aber der letzte Schritt, das machen ja die Frauen meistens nicht. Wie steht es um die Kinder?
Ja, dass es für Kinder im Moment auch eine prekäre Situation ist, das ist ganz klar. Wir wissen immer dann, wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut. Und wenn es zu Hause sehr angespannt ist, aus welchen Gründen auch immer, leiden natürlich auch die Kinder, ganz klar.
Wenn jetzt Frauen tatsächlich in Not sind und aktuell hinausgehen, um sich zum Beispiel bei der Polizei oder eben auch bei Ihnen zu melden, telefonisch, können die denn dann in die Frauenhäuser aufgenommen werden? Gibt es da freie Plätze?
Ja, die Frauenhäuser sind häufig belegt, schon in Zeiten vor Corona. Und deswegen denke ich, ist es gerade ganz wichtig, dass Frauen wirklich konsequent die Polizei rufen, wenn sie Gewalt erleben. Die Polizei kann dann eine Wegweisung aussprechen, sodass der Aggressor aus der Wohnung verwiesen wird und diese für 14 Tage oder auch länger nicht mehr betreten darf. Und dann kann die Frau eine Wohnungszuweisung beantragen und muss dann kein Frauenhaus aufsuchen oder für sich und die Kinder nach anderen Notlösungen suchen. Und die Frankfurter Polizei hat zum Beispiel versichert, dass selbstverständlich weiterhin Wegweisungen ausgesprochen werden. Corona hebelt die übliche Vorgehensweise der Polizei nicht aus.
Gut, also Wegweisung heißt einfach, der Mann muss dann raus aus der Wohnung.
Der Mann muss raus, ganz genau.
Angela Wagner, Leiterin der Frauen, des Frauennotrufs in Frankfurt am Main. Vielen Dank. Die Verwundbaren, wenn die Gesellschaft nicht mehr schützt, der Tag in HR2 Kultur. Das nächste Gedicht stammt von Friedrich Hölderlin.
Noch kehrt in mich der süße Frühling wieder. Noch altert nicht mein kindisch fröhlich Herz. Noch rinnt vom Auge mir der Tau der Liebe nieder. Noch lebt in mir der Hoffnung, Lust und Schmerz. Noch tröstet mich mit süßer Augenweide der blaue Himmel und die grüne Flur. Mir reicht die göttliche den Taumelkelch der Freude, die jugendliche, freundliche Natur. Getrost, es ist der Schmerzen wert, dies Leben, solang uns Armen Gottes Sonne scheint und Bilder besserer Zeit um unsere Seele schweben und, ach, mit uns ein freundlich Auge weint.
Was ist mit den Schwachen der Gesellschaft in Zeiten der Corona-Krise? Das ist unser Thema heute. Und zu den Schwachen gehören die, die zu uns geflohen sind. Was ist also mit den Flüchtlingen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen zusammengepfercht sind? Gelten da die Abstandsregelungen auch? Und wenn ja, wie werden sie eingehalten? Isabel Reifenrath.
Sie teilen sich ein Zimmer mit 4, 5 anderen Flüchtlingen. Sie benutzen die gleiche Toilette und stehen gemeinsam in der Schlange an der Essensausgabe. Pro Asyl und auch andere Flüchtlingshelfer warnen, in Ankerzentren und Erstaufnahmeeinrichtungen sei es nicht möglich, sich vor dem Coronavirus zu schützen. Auch die linken Politikerin Ulla Jelpke sorgt sich um die Flüchtlinge in diesen Einrichtungen.
Sie sind doch auf engstem Raum in den Unterkünften zusammengepfercht, haben keine Möglichkeit, Abstand voneinander zu halten.
Das Bundesinnenministerium hält es nicht für nötig, die Flüchtlinge auf kleinere Einrichtungen umzuverteilen. Es gebe die Empfehlung, Neuankömmlinge auf das Coronavirus zu untersuchen. Und die Länder bereiteten sich auch darauf vor, Quarantänemöglichkeiten vor Ort zu schaffen. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci hält die Länder für gut vorbereitet.
Es ist aus meiner Sicht schon möglich, dass dort die Menschen zu dem Recht kommen, das allen Menschen jetzt zusteht und was wir ja auch von allen verlangen, dass sie Hygiene einhalten können, dass sie nicht in Massen aufeinander sitzen, dass sie Abstand halten können.
Laut der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl ist jeder Tag in einer Erstaufnahmeeinrichtung eine Großveranstaltung. Besonders kritisch sieht Pro Asyl jetzt auch Abschiebungen in Nicht-EU-Staaten, sagt Sprecherin Wiebke Judith.
Tatsächlich sind Rückführungen kaum noch möglich, weil internationale Flugverbindungen immer mehr ausgesetzt werden. Aber für die Betroffenen, die Anwälte und die Behörden selber ist Rechtsklarheit jetzt wichtig, damit alle wissen, woran sie in den nächsten Wochen sind.
Das Bundesinnenministerium hält an Abschiebungen in Nicht-EU-Staaten fest. In andere europäische Staaten wird bereits nicht mehr abgeschoben. Allerdings weiß man auch hier, dass es nun immer schwieriger werden wird, Rückführungen durchzuführen. Zum einen, weil es in viele Länder keine Flüge oder dort auch keine Landerechte mehr gibt, aber auch, weil die Bundespolizei anderweitig gebraucht wird. Lars Castellucci von der SPD sagt, es müsse aber so lange wie möglich weiter abgeschoben werden.
Wir haben im Land eine Sondersituation, aber wir können ja nicht alles anhalten. Also es gibt auch weniger Verkehr auf den Straßen, aber das heißt ja jetzt trotzdem nicht, dass man einfach bei Rot über die Ampel fahren kann. Und wir müssen also Rechtsstaatlichkeit und unsere ganze Rechtsstaatlichkeit auch in der Umsetzung müssen wir, soweit es geht, aus meiner Sicht aufrechterhalten.
Ulla Jelpke von der Linkspartei findet das skurril. Sie befürchtet, dass zurückgeführte Flüchtlinge das Coronavirus aus Deutschland mit in ihre Heimatländer nehmen könnten. Gerade in Afghanistan oder Somalia sei das Gesundheitssystem schlecht darauf vorbereitet. Lars Castellucci von der SPD hält dagegen. Die Flüchtlinge müssten vor der Rückführung lediglich getestet werden. Laut dem Bundesinnenministerium werden ohnehin nur gesunde Flüchtlinge abgeschoben. Jelpke hält das Asylrecht de facto im Moment für ausgesetzt. Tatsächlich werden Asylverfahren nun länger dauern. Die Situation in den Unterkünften wird schwierig. Durch die weltweit geschlossenen Grenzen kommen aber auch immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Wie viele weniger, konnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch nicht sagen.
Isabel Reifenrath über das Leben der Flüchtlinge in Deutschland in den Zeiten von Corona. Und am Telefon bin ich verbunden mit Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat in München. Guten Tag.
Guten Abend.
In Bayern gibt es ja nicht nur solche Erstaufnahmeeinrichtungen wie hier in Hessen, wo die Geflüchteten nur für relativ kurze Zeit sein sollten. In Bayern gibt es die umstrittenen Ankerzentren. Das sind Einrichtungen, die eigentlich auf Dauer gestellt sind. Wie leben die Geflüchteten dort?
Nun, tatsächlich sind ja die bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen in Ankerzentren umgewidmet worden. Und was den großen Unterschied markiert, ist tatsächlich die Aufenthaltsdauer. Ja. Ja, aber ansonsten ist das nicht groß unterschiedlich. Und tatsächlich sehen wir da in den Ankerzentren gerade gar nicht das große Problem, weil zum Beispiel in Oberbayern ist die Belegungsdichte in den Ankerzentren unter 50%. Ja. Das heißt, hier ist es innerhalb der Ankerzentren schon möglich, 4-Bettzimmer in 2-Bettzimmer umzuwandeln und so weiter, die Flüchtlinge voneinander ein bisschen zu separieren, möglicherweise eine zweite Kantine oder sowas einzurichten. Also hier tatsächlich so ein bisschen auf Abstandswahrung zu setzen. Das größere Problem machen uns eher die anderen staatlichen Unterkünfte, die nämlich nicht so viel Platz haben und wo alles enger, mit weniger Personal und mit eben auch sehr wenig Information vonstatten geht.
Nun haben wir ja auch aus Bayern von Corona-Fällen unter Geflüchteten gehört. Was passiert denn mit denen?
Die Fälle, die tatsächlich infiziert sind, die sollen isoliert werden. Die Personen, die mit ihnen Kontakt hatten, sollen ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden. Wie das praktiziert wird, ist total unterschiedlich. In Landshut wurde eine komplette Unterkunft unter Quarantäne gesetzt, ja, weil es einen infizierten Fall, also zunächst Verdachtsfall, aber der tatsächlich scheint jetzt die Person auch infiziert zu sein. Das heißt, da sind alle, weiß ich nicht, 150 Leute sind dann plötzlich unter Quarantäne. Das haben wir angemahnt, genau solche Geschichten, wie sie zum Beispiel auch in Suhl in Thüringen stattfinden, dass eine komplette Erstaufnahme 500 Leute dann plötzlich unter Quarantäne gesetzt wird, das hätte man verhindern können, wenn man konsequent die Flüchtlinge dezentraler untergebracht hätte. Ja? Dann hätte man sagen können, okay, dann sind jetzt 20 in Quarantäne, ja, oder 10 oder sowas, aber eben keine 500. Da muss man tatsächlich sagen, hier hätten die Behörden ein bisschen zackiger handeln können.
In der Corona-Krise wäre die Auflösung dieser engen Lage eigentlich geboten. Sie wollen das, der Flüchtlingsrat, der Bayerische hat das schon gesagt, die Caritas will das auch. Wie steht es denn damit?
Nun, alle wollen das. Was die Behörden für möglich halten oder nicht möglich, das ist für uns auch sehr undurchsichtig. Ja, sie sagen, sie haben versucht, die Situation und die enge Belegung zu entzerren. Ja. Wo das möglich ist, in den großen, in den Ankerzentren, ja, da ist das einfach. Was aber überhaupt noch nicht passiert ist, ist, dass die staatlichen Gemeinschaftsunterkünfte, wo häufig genauso viele Flüchtlinge sind, eben auch irgendwie 150, 180 Leute, da wird eigentlich gar nicht überlegt, wollen wir da jetzt mal drei Pensionen in der Gegend anmieten, die alle leer stehen, ja, die alle auch ein bisschen Geld brauchen könnten. Und Flüchtlinge 2020 in diesen Pensionen unterbringen. Mhm. Ja, sowas ist, glaube ich, noch nicht mal diskutiert worden. Ja.
Aber wir lesen zum Beispiel in der Zeit, dass eine Einrichtung in München schon Schwierigkeiten hatte, ganz einfach nur Seife und Seifenspender zu bekommen. Das hat schon 14 Tage gedauert. Das spricht jetzt nicht gerade für eine geordnete Zustände und ein auf Corona eingerichtetes Zusammenleben.
Nee, und tatsächlich glaube ich, dass diese Seifenspender, die da seit 14 Tagen versprochen sind, immer noch nicht installiert sind. Ja. Dass es irgendwo Desinfektionsmittel geben würde, das halte ich für ein Gerücht. Wir haben schon vor fast 14 Tagen inzwischen darauf gedrungen, man soll doch diese ganzen Hinweise und Vorschriften und Regeln auch in die Sprachen übersetzen, die von den Geflüchteten gesprochen werden. Ja? Das hat man immerhin mal Arabisch und Türkisch geschafft, ja, und sagt, viel mehr ist nicht möglich. Ja? Und das sind Sachen, wo wir wollen jetzt nicht die Behörden an den Pranger stellen oder sowas, aber trotzdem sehen wir, das geht teilweise in die richtige Richtung, ja. Aber nach dem ersten Schritt bleibt es dann stehen, aus welchen Gründen auch immer. Und wir finden, dass dann noch 3-4 Schritte zu tun sind.
Ich glaube, dass die ganzen zurzeit arbeitslosen Gerichtsdolmetscher und so weiter, die Freiberufler sind, die uns jetzt zugehört haben, sich schon in der Lage sehen würden, das in mehr Sprachen zu übersetzen zum Beispiel. Irgendwie hört sich das, was Sie berichten, so an, als seien Geflüchtete nicht so wichtig oder als gehörte von denen niemand zu einer Risikogruppe. Aber das Letzte stimmt wahrscheinlich auch nicht.
Nee, natürlich, es gibt ein gutes Beispiel, habe ich gehört, in der Unterkunft, wo eine ältere Dame, die auch noch krank ist, wo die in ein Einzelzimmer verlegt worden ist, ja, mit eigener sanitärer Einrichtung. Ja. Ansonsten sind alle möglichen älteren Leute, ja, und auch die vielen kranken Leute, die es eben unter den Geflüchteten auch gibt. Ich habe nicht gehört, dass auch nur eine Person, die zu einer höheren Risikogruppe gehört, irgendwie eine andere Unterkunft bekommen hätte oder auch nur so separiert worden wäre, dass sie nicht das ganz allgemeine Ansteckungsrisiko teilt, was in den Unterkünften jetzt nicht niedrig ist.
Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat in München. Recht herzlichen Dank. Und hier kommt noch ein Gedicht. Dieses hier stammt von Friedrich Rückert und wendet sich an die...
Hände wieder sauber?
Ja, und desinfiziert.
Walter hat nur noch wenige Möglichkeiten, sich zu säubern. Er ist obdachlos. Es gibt kaum noch Hilfsangebote. Normalerweise ist er jeden Tag in der Überlebensstation Gulliver am Kölner Hauptbahnhof. Bis zu 200 Obdachlose wärmen.
So, das war das, was wir gleich noch hören werden. Jetzt, wie gesagt, noch ein Gedicht. Hier von Friedrich Rückert und es wendet sich an die.
Schmeichelndste der Lügnerinnen, Hoffnung. Lass die Täuschung nicht zerrinnen, Hoffnung. Webe zu dein Truggewebe, fahr nur fort, den goldenen Duft zu spinnen, Hoffnung. Einen Schleier über Mutteraugen, Blendwerk über Muttersinnen, Hoffnung. Dass sie wähne, mütterliche Pflege müß es übern Tod gewinnen, Hoffnung. Dass sie in des Sterbeflämmchens Zucken neues Leben seh beginnen, Hoffnung. Halt am Krankenbett die Kranke aufrecht, Wärterin der Wärterinnen, Hoffnung. Weil du von mir bist entflohen, floh ich, bleib du bei der Mutter drinnen, Hoffnung. Wer, Wenn alle sie verlassen, bleibt ihr, wenn auch du noch gehst von hinnen, Hoffnung. Einer bleibt, von dem gesandt du selber, schwebst herab von jenen Zinnen, Hoffnung.
Die Verwundbaren, wenn die Gesellschaft nicht mehr schützt, der Tag in HR2 Kultur. Wann werden wir den ersten obdachlosen Tod auffinden, weil sich niemand mehr um ihn kümmern konnte, weil alle Einrichtungen zu sind, wo er sich sonst hinflüchten konnte? Das habe ich am Anfang der Sendung gefragt und die Kollegen von Hart aber Fair haben sich das auch gefragt, wie es den Obdachlosen wohl ergeht in Zeiten von Corona.
Hände wieder sauber?
Ja, und desinfiziert.
Walter hat nur noch wenige Möglichkeiten, sich zu säubern. Er ist obdachlos. Es gibt kaum noch Hilfsangebote. Normalerweise ist er jeden Tag in der Überlebensstation Gulliver am Kölner Hauptbahnhof. Bis zu 200 Obdachlose wärmen sich hier auf, essen etwas, waschen sich.
Jetzt ist zu.
Wegen
Corona. Einfach zu.
Ja. Was bedeutet das für dich?
Niemand weiß, wie lange das geht, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich mich selber rieche, und dann will ich duschen. Ja. Und das ist jetzt halt nicht gegeben.
Eigentlich sollte Walter sich zu Hause aufhalten, denn er gehört zur Risikogruppe. Aber er hat kein Zuhause. Bei kalten Temperaturen muss er den ganzen Tag auf der Straße verbringen. Viele Hilfseinrichtungen sind geschlossen. Alternativen gibt es kaum.
Hier ist kalt. Ja, ich war heute so den ganzen Tag schon unterwegs, viel draußen.
Hast du Sorge, dass du nicht mehr beim Flughafen schlafen kannst?
Ja. Und ich denke, das wird auch der Fall sein.
Am Flughafen wurde er bislang immer geduldet. Aber manche Flughäfen lassen das nicht mehr zu, wegen Corona. Hier am Bahnhof zu schlafen, viel zu kalt. Notunterkünfte geht nicht. Walter hat Angst, sich anzustecken.
Ja, Frankie, du bist aber auch schön durchgefroren, ne?
Ja, das sag ich dir. Ich weiß nicht, wie ich das heute Nacht aushalten soll.
Walter und sein Freund Frankie hoffen noch auf eine warme Mahlzeit. In Zeiten von Corona gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Corona hat auch dieses Leben komplett verändert.
Ein Obdachloser in Zeiten von Corona. Eine Reportage, die wir aus einem Beitrag von den Kollegen von Hart aber Fair entnommen haben. Professor Andreas Zick am Telefon, Sozialpsychologe am Institut für interdisziplinäre Gewalt- und Konfliktforschung der Uni Bielefeld. Guten Tag.
Tag, hallo.
Hilfsangebote für die Schwächsten der Gesellschaft zu kürzen, so wie wir das eben von dem Obdachlosen gehört haben, oder gleich ganz zu schließen, weil wegen Corona eben einfach alles geschlossen wird. Was ist das, wenn Sie da als Sozialpsychologe draufschauen? Missachtung der Schwachen durch eine nur noch auf eigene Wohl bedachte Gesellschaft?
Ich glaube, dass Sie mit dem Begriff Missachtung das schon sehr gut getroffen haben. Was bedeutet eigentlich Missachtung? Wir erforschen das und wir sehen Gruppen in Krisen und solchen Konfliktsituationen, die natürlich auch Panik erzeugen, Furcht erzeugen bei Einzelnen. Wir fokussieren auf uns selbst, führen zu Missachtung. Und die Missachtung besteht darin, dass wir andere aufgrund einfach ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Obdachlosigkeit, deren Identität nicht anerkennen, deren eigene Würde, die wir ja auch für uns in Anspruch nehmen, oder indem wir ihnen falsche Zuschreibungen machen, sie eben nicht mehr als gleichwertig betrachten. Und in Krisen- und Konfliktzeiten ist die Gefahr gerade für die Schwächsten, die keine Stimme haben, keine Repräsentation haben, ist die Gefahr sehr groß. Das wissen wir aus vielen Studien und aus vielen ähnlichen Krisensituationen.
Wir lassen die Obdachlosen allein und von den Flüchtlingen haben wir vorher gehört, die pferchen wir weiter in den Sammellagern ein, wie vorhin der Flüchtlingsrat aus Bayern berichtet hat. Die einen haben keine Wohnung und können nicht daheim bleiben, die anderen pferchen wir zusammen, sie können keine Abstandsregeln einhalten. Das ist irgendwie eine Form von struktureller Gewalt, oder?
Das würden wir als strukturelle Gewalt bezeichnen, denn strukturell wird es besonders da, wo wir dann Behörden, Institutionen, Leute vor Ort fragen und sie sagen, es geht nicht anders. Wir müssen uns jetzt hier an Regeln halten. Die Regeln sind halt so und man guckt nicht mehr auf die einzelnen Menschen, die Gruppen und ihre Lebensbedingungen. Und wenn man die Situation dann sichtbar macht, haben wir neben der strukturellen Gewalt auch eine Hilflosigkeit. Das heißt, wir haben eine Situation geschaffen, wo wir keine Fluchtmöglichkeiten, keine Alternativen, keine Auswege mehr haben. Wir haben aber auch ganz unabhängig davon in der Studie vor einem Jahr festgestellt, über 30% in der Bevölkerung meinen, man sollte Obdachlose aus Fußgängerzonen bringen. Und an solchen Einstellungen, die ja vor der Pandemie schon längst da waren, die werden dann strukturell in solchen Krisensituationen.
Lässt sich da irgendwas dran ändern? Also können wir sagen, liebe Leute, die Caritas fordert, der Bayerische Flüchtlingsrat fordert, diese Ankerzentren in Bayern aufzulösen zum Beispiel. Liebe Leute, es stehen zum Beispiel zurzeit ungeheuer viele Hotels leer, da könnte man die unterbringen. Gibt es nicht Ausnahmeregeln? Kann man nicht, wenn man sagt, also wir haben jetzt hier eine strikte Anordnung der Behörden, der wir auch in den meisten Fällen eben Folge leisten sollen oder immer Folge leisten sollen, muss man nicht Ausnahmeregeln finden?
Für
die Schwachen.
Ich glaube ja, ganz wesentlich ist jetzt im Moment in dieser Situation, und wir haben eine sehr, sehr, sehr große Ausnahmesituation, gilt an allererster Stelle auch, die Würde der Menschen zu erhalten. Gerade in solchen Krisensituationen ist die Würde von Menschen nicht einfach nur so eine Sprechformel, sondern in Krisensituationen muss man gucken, welche Gruppen haben selbst von sich heraus keine Möglichkeit, ihre Situation zu verbessern. Und in diesem Moment gilt praktisch ein höheres Recht. Und dann müssen Kommunen auch flexibel reagieren, müssen Einrichtungen flexibel reagieren. Und da gelten dann auch Menschenrechte. Jeder Mensch hat das Recht auf ein sauberes Wasser und Versorgung und virenfrei zu leben.
Nun haben Sie es schon angedeutet, wir neigen dazu, in Krisenzeiten zu vermehrter struktureller Gewalt, zum Durchgreifen. Der Staat geriert sich ja derzeit in bester Obrigkeitstradition. Neigen wir dann in Krisenzeiten generell auch dazu, vor allem in Zeiten von Ungewissheit vielleicht auch, zu einem Rückfall ins Autoritäre? Wir akzeptieren das ja alles so.
Ja, das Autoritäre ist natürlich die Hoffnung. Der autoritäre Gehorsam ist die Hoffnung, dass man sich an die Regeln hält. Wir haben viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit Krisen umzugehen. Wesentlich ist, erstmal, wenn wir verunsichert sind, orientieren wir uns an anderen, wie die sich denn verhalten. Wenn die sich auch unterwürfig verhalten, dann nehmen wir das als Modell. Und was da ja auch einbricht, ist Zivilcourage. Wir werden zu Zuschauern, zu Zuschauerinnen. Das ist ein Problem. Das kennen wir eben aus dem hilfreichen Verhalten in einer Notsituation. Da gucken wir uns um, keiner tut was, also tun wir auch nichts. Alle halten sich an die Regeln, halten wir uns auch dran. Wir haben immer noch die Hoffnung, dass wir ein bisschen was dazulernen und hoffentlich die Beispiele, wo dann andere Wege gegangen werden, dann auch immer wieder zum Tragen kommen. Das bewegt sich langsam, aber im Grunde genommen ist der Autoritarismus, der da erscheint, auch so eine Möglichkeit, mit einer Krise umzugehen. Andere rebellieren, Extremisten und so weiter, die rebellieren und die sagen, die distanzieren sich weiter vom Staat. Also diese Möglichkeit ist ja auch im Moment da.
Aber das ist ja nicht das, was alle tun sollten, sondern alle sollten vielleicht eher auf die Schwächsten gucken jetzt, oder?
Ganz genau, aber wir wissen das eben, dass genau das nicht passiert. Denn dann in solchen Situationen von Krisenzeiten fangen wir an, die Gesellschaft hierarchisch nochmal durchzuordnen, in die Stärkeren, die Schwächeren. Dann gilt auf einmal so eine Regel, denk an dich zuerst. Das heißt, denk an deine eigene Gruppe zuerst und dann wird die Gruppe geschützt. Das passiert. Aber wir müssen auch eins aus der Forschung auch feststellen, wir werden noch erleben, dass im Auslauf der Krise, dann wenn die Krisenzeiten aufhören und dann die Wettbewerbe auch wieder anfangen, dann auch noch mal wieder eine Abwertung stattfindet. Das heißt, dieser Mechanismus, Zusammenhalt durch die Abwertung von anderen zu schaffen, den müssen wir durchbrechen. Die Chance, wenn es um die Gesundheit aller geht, sollte eigentlich relativ gut sein, weil ja diese Gesundheit alle eigentlich gleich macht. Und deswegen muss man das immer wieder deutlich machen. Wenn wir drüber reden, über diese Mechanismen und dass das jetzt so passiert, das ist schon mal ein kleiner Schritt, dann kommt wenigstens die strukturelle Gewalt aus dem Dunkelfeld, des Nicht-Sichtbaren ins Hellfeld. Und deswegen helfen uns diese Geschichten, die Sie auch dokumentieren im Radio, die helfen uns eigentlich sehr. Es muss ins Hellfeld, dass es nun Menschen schlechter geht, obwohl eigentlich alle Bedingungen dafür da wären, dass dies nicht sein muss.
Im Hellfeld kann man dann hinschauen. Professor Andreas Zick, Sozialpsychologe am Institut für interdisziplinäre Gewalt- und Konfliktforschung der Uni Bielefeld. Vielen Dank. Und hier kommt noch einmal so ein Corona-Schicksal, das die Kollegen von Hart aber Fair aufgezeigt haben.
2 Tage lang hat Alex Kienscherf seine Frau Ursula nicht mehr gesehen. Sie ist in einem Seniorenheim in Hamburg und er darf sie wegen Corona nicht mehr besuchen. Er hat das Angebot bekommen, zu ihr zu ziehen.
Wir waren immer zusammen. Wir waren 55 Jahre zusammen, wohnten beide im gleichen Stockwerk, also Nachbarskinder.
Viele Stunden verbringt er eigentlich täglich an der Seite seiner Frau Ursula, die an Parkinson erkrankt ist. Er ist der Einzige, den sie noch erkennt. Doch das Hamburger Seniorenzentrum, in dem seine Frau wohnt, war der Überzeugung, es sei sicherer für die Bewohner, wenn es eine Besuchersperre gäbe. Gut. Alex Kienscherf macht sich Sorgen.
Dass sie denkt, warum kommt er nicht? Warum kommt er heute nicht?
Er weiß, wenn er nicht bald zu seiner Frau zieht, wird sie ihn vergessen. Trotzdem kann sich Alex Kienscherf einen Umzug kaum vorstellen. Im Heim dürfte er auch nicht mehr ein- und ausgehen.
Ich würde da in einem Zimmer sitzen. Ich würde noch isolierter sein. Das ist eine ganz schwere Entscheidung.
Ein kurzer Videoanruf aus dem Seniorenheim beruhigt ihn sehr.
Hallo Schnucki, hallo, wie geht es denn?
Sie glaubt wohl nicht, was sie sieht, dass sie mich jetzt sieht. Tschüss.
Bis bald.
Bis bald.
Alex Kienscherf hat sich entschieden. Er will zu seiner Frau ins Seniorenzentrum ziehen.
Im Endeffekt ist das nicht das Wichtigste, ob ich mich eingeengt fühle oder nicht, sondern das Wichtigste ist, dass ich drüben bei meiner Frau bin. Dass ich jederzeit zu ihr kann. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Bevor er reingeht, sagt er noch, was kann uns schon passieren? Wir hatten ein schönes Leben.
Und das wäre dann vielleicht andererseits auch so ein Fall gewesen, bei dem man eine Ausnahme von der Regel hätte machen können, wie das gerade Andreas Zick vorgeschlagen hat. Professor Axel Burmeier, Erziehungswissenschaftler, Ethiker und Vizepräsident der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Allzu sozial scheint das soziale Wesen Mensch in Krisenzeiten nicht zu sein und auch das Sozialwesen offenbar nicht, wie eben gehört. Was passiert denn gerade in den Einrichtungen, die sich um die Schwächsten kümmern? Wir reden derzeit ständig vom Gesundheitssystem, das wir vor dem Kollaps retten müssen. Das ist auch alles richtig. Aber wir haben auch einen Pflegenotstand. Was passiert denn da?
Ja, tatsächlich in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in den anderen Einrichtungen, zum Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe, leiden alle sozusagen unter dem, was die verordnete soziale Distanzierung mit sich bringt. Die, so hat es zumindest der Innenminister ja formuliert, als alternativlos gilt. Das lässt sich natürlich einerseits hinterfragen, vor allem weil eben genau diese Einrichtungen ja sehr stark auch methodisch gesprochen sozusagen auf einer Sozialität oder auf den sozialen Kontakten auch aufbauen. Also auch aus professioneller Perspektive ist die Unterbindung genau dieser sozialen Kontakte natürlich hochproblematisch.
War das Wort alternativlos nicht mal Unwort des Jahres zu Zeiten der Eurokrise? Ich glaube ja. Zurzeit bestimmen die Mediziner das Geschehen, das ist verständlich, verführt aber vielleicht dazu, dass wir ganze Teile der Gesellschaft aus dem Blick verlieren, solange sie noch nicht infiziert sind zumindest. Teilen wir da zu sehr auf?
Naja, die Problematik scheint tatsächlich zu sein, dass die Fragestellung, die sich aus medizinischer Perspektive ergibt, ob diese Maßnahmen, die mit der sozialen Distanzierung oder der Kontakt eines Kontaktverbots oder Einschränkungen einhergehen, tatsächlich wirksam sind. Das scheint so zu sein. Jedenfalls verstehe ich alle Medizinerinnen und Mediziner, die so sprechen, so, dass das eine Wirksamkeit auch mit sich bringt. Und in dem Sinne könnte man natürlich auch sagen, ist genau, das ist fast, wie soll man sagen, ein bisschen abstrus oder widersprüchlich, liegt in der sozialen Distanzierung natürlich auch ein Moment an von Solidarität mit Schwächeren, insbesondere mit gesundheitlich oder vom Gesundheitszustand, Krankheitszustand schwächeren Menschen. Das sollte man allerdings auch immer mitbedenken, ne? Also dass die Distanzierung an der Stelle natürlich auch, sonst wäre sie überhaupt nicht zu rechtfertigen, übrigens medizinisch auch nicht zu rechtfertigen, einen Mehrwert, einen Gewinn natürlich mit sich bringen soll.
Und wenn das nicht der Fall ist? Das wissen wir erst hinterher natürlich.
Das werden wir tatsächlich erst von hinterher sozusagen sehen. Jetzt gibt es natürlich, würde ich schon sagen, mit Perspektive auf andere Länder, wo die Pandemie stärker ausgebreitet ist, durchaus Anzeichen, dass es eine Wirksamkeit gibt. Aber tatsächlich ist das Problem, dass wir wahrscheinlich erst von hinten her sehen werden, was möglich war.
Nun gibt der amerikanische Präsident scheint ja eher abzurücken, allerdings weniger sozusagen, weil er die soziale Distanzierung an und für sich für problematisch hält, sondern weil er die wirtschaftlichen Folgen abmildern will. Da sieht man, wie die moralischen Diskurse auch sich völlig unterschiedlich weiterentwickeln.
Es gibt natürlich auch gegenteilige Berichte. Wir haben hier in Hessen zum Beispiel in Zusammenarbeit aller Jugendorganisationen der demokratischen Parteien in einem Landkreis ein ziemlich flächendeckendes System von Einkaufshelfern, die für Leute unterwegs sind, die wegen Corona zu Hause bleiben müssen. In Leipzig gibt es einen Gabenzaun, an den die Leute Tüten mit Lebensmitteln hängen, zum Beispiel für Obdachlose. Das scheinen gerade gegenläufige Entwicklungen in der Gesellschaft zu sein.
Ja, der Gabenzaun in Berlin ist übrigens von der Berliner Stadtreinigung abgeräumt worden. Da hat es einen leichten Konflikt dann auch medial ausgetragen gegeben, wie es dazu gekommen ist. Aber auch alle diese sozusagen solidarischen Ausdrücke, könnte man sagen, folgen natürlich der Idee, die Kontaktaufnahme oder den tatsächlich, ich würde sagen, sogar leiblichen Kontakt möglichst zu minimieren, wenn nicht sogar zu vermeiden. Ja? Also das Einkaufen ist tatsächlich solidarisch, aber es endet in der Begegnung natürlich an der Wohnungstür desjenigen, für den man eingekauft hat. Das soll das überhaupt nicht abwerten. Es soll eher sozusagen die Ambivalenz oder Schwierigkeit aufzeigen, die in einem solchen sozusagen solidarischen Verhalten liegt, was man nicht mehr tatsächlich körperlich, leiblich in einer gewissen Hinsicht nachspüren oder nachvollziehen kann. Und das scheint mir die große Schwierigkeit zu sein, dass der Begegnungsraum sozusagen dieses solidarischen Handeln so eingeschränkt wird. Nochmal, ich halte das aus medizinischen Gründen für durchaus nachvollziehbar und korrekt, aber es bringt uns sozusagen in eine merkwürdige Situation, Solidarität einen neuen Ausdruck zu verleihen.
Ja, aber es braucht doch manchmal vielleicht auch nur etwas flexibleres Handeln, zum Beispiel den Obdachlosen die Dusche zu gönnen. Da muss man doch irgendwie eine Möglichkeit finden. Es kann doch nicht so sein, dass man einfach den Schlüssel rumdreht und sagt, tschüss, seht, wie er weiterkommt.
Das ist korrekt, wobei sich natürlich die interessante Frage sowieso aufdrängt, meines Erachtens nach, ob das Verhalten sozusagen gegen Obdachlosen zum Beispiel vor der sozusagen Corona-Krise hochsolidarisch gewesen ist. Da habe ich jetzt meine Zweifel. Vielleicht passiert jetzt nur Folgendes. Es kommt sozusagen das nicht solidarische oder auch ungerechte Handeln erst in aller Deutlichkeit zum Ausdruck, dass genau diese marginalisierten Gruppen jetzt eine Aufmerksamkeit erfahren, weil sie nämlich prinzipiell durch ein sozusagen gesellschaftliches Raster hindurchfallen. Und das wird jetzt erst in gewisser Hinsicht wirklich deutlich. Ich habe meine Probleme damit, dass irgendwie behauptet werden könnte, dass vorher diesen Gruppen eine hohe Anteilnahme gegeben wurde. Ja. Die Wintermonate haben das ja auch gezeigt. Das ist immer schwierig.
Das ist das Hellfeld, von dem vorhin schon gesprochen worden war, in das wir das jetzt hineinholen können, wenn wir wollen. Professor Axel Burmeier, Vizepräsident der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Recht herzlichen Dank. Die Verwundbaren, wenn die Gesellschaft nicht mehr schützt. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie bis dahin noch mehr von uns hören wollen, dann können Sie das natürlich tun, online bei hr2.de oder auch in der Audio-App der ARD. Dort sind wir, der Tag von hr2, das Original. Tschüss, sagt Florian Schwinn.